Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Diese Folge enthält Werbung. Ich wurde in einer Nacht geboren, in der der Himmel über Smiljan brannte. Es war der 10. Juli 1856, mitten im damaligen Kaisertum Österreich, in einem kleinen Dorf der Militärgrenze, dort, wo heute Kroatien liegt. Meine Mutter erzählte später, Blitze hätten die Dunkelheit zerrissen, während der Wind um das Haus fuhr. Die Hebamme soll gesagt haben, ich sei ein Kind der Finsternis. Meine Mutter aber antwortete, nein, ich sei ein Kind des Lichts. Vielleicht war das nur eine Familiengeschichte. Vielleicht war es auch die erste Vorahnung meines Lebens. Smiljan war kein Ort großer Versprechen. Es gab Felder, Wälder, Tiere, harte Winter und Menschen, die an Arbeit gewöhnt waren. Die Welt meiner Kindheit war einfach, aber nicht leer. Überall gab es Bewegung, Geräusche, Kräfte, Wasser, Wind, Feuer, Glocken, Räder, Hände. Ich beobachtete alles, oft stundenlang, und suchte nach dem verborgenen Gesetz hinter den Dingen. Mein Vater, Milutin Tesla, war serbisch-orthodoxer Priester. Er war gebildet, streng, sprachgewandt und besaß ein Gedächtnis, das mich früh beeindruckte. Er konnte lange Texte auswendig sprechen, Gedichte, Predigten, ganze Abschnitte aus Büchern. Von ihm lernte ich Sprache, Disziplin und die Kraft des Denkens. Meine Mutter, Georgina, die alle Duka nannten, hatte keine höhere Schulbildung, aber sie war in meinen Augen eine Erfinderin. Sie baute Werkzeuge für den Haushalt, verbesserte Geräte, spann und arbeitete mit einer Geschicklichkeit, die mich staunen ließ. Von ihr, nicht von einer Universität, erbte ich meine erste technische Begabung. Ich wuchs nicht als einsames Wunderkind auf, sondern in einer Familie, in der Erwartungen, Verlust und Glaube dicht nebeneinander standen. Mein älterer Bruder Dane galt als außergewöhnlich begabt. Als er starb, war ich noch ein Kind. Sein Tod legte einen Schatten über unser Haus. Ich spürte oft, dass ich nicht nur für mich selbst lebte, sondern auch gegen eine Erinnerung antreten musste, die größer war als ich. Vielleicht trieb mich genau das später an, der Wunsch, sichtbar zu werden, nicht durch Worte allein, sondern durch Werke, die niemand übersehen konnte. Schon früh sah ich Dinge anders als andere. Bilder erschienen mir so deutlich vor dem inneren Auge, dass ich manchmal kaum wusste, ob sie wirklich vor mir standen oder nur in meinem Kopf. Lichtblitze, Formen, Maschinen, ganze Abläufe. Was andere zeichnen mussten, konnte ich in Gedanken drehen, zerlegen und wieder zusammensetzen. Später sollte diese Fähigkeit zu einer meiner stärksten Waffen werden. Ich baute Apparate zuerst im Geist. Ich ließ sie dort laufen, prüfte ihre Fehler, veränderte sie, bevor irgendein Stück Metall berührt wurde. In Smiljan begann also nicht nur mein Leben, sondern auch mein Kampf mit einer Welt, die unsichtbare Kräfte nur langsam verstand. Elektrizität war damals noch kein vertrauter Diener des Alltags. Sie war Geheimnis, Gefahr, Staunen. Für mich wurde sie Sprache. Wenn der Himmel über meiner Kindheit aufleuchtete, sah ich nicht nur ein Gewitter. Ich sah eine Frage. Und mein ganzes Leben sollte der Versuch werden, darauf eine Antwort zu geben. Noch wusste niemand, dass aus diesem Dorf ein Name kommen würde, der später mit Motoren, Licht, Funk und der modernen Stromwelt verbunden blieb. Nach den ersten Jahren in Smiljan führte mich mein Weg nach Gospic, wo mein Vater eine neue Stelle antrat. Dort besuchte ich die Schule, dort lernte ich schneller, als es manchen lieb war, Und dort begann auch jene Unruhe, die mich mein Leben lang begleitete. Ich wollte wissen, warum Dinge funktionierten. Nicht ungefähr, nicht im Glauben, sondern genau. Eine Maschine war für mich kein totes Gerät, sondern ein Rätsel aus Kraft, Bewegung und Ordnung. Später kam ich nach Karlovac, damals auch unter dem deutschen Namen Karlstadt bekannt. Dort besuchte ich die höhere Realschule. Die Stadt lag nicht mehr in der engen Welt meiner Kindheit. Sie öffnete mir den Blick auf Mathematik, Physik und technische Wissenschaften. Besonders die Vorführungen mit Elektrizität brannten sich mir ein. Ein Professor zeigte Experimente mit Maschinen, Funken, Magneten und Strom. Für andere Schüler war es Unterricht. Für mich war es Offenbarung. Damals, in den frühen 1870er Jahren, war Elektrizität noch kein selbstverständlicher Teil des Alltags. Sie war Labor, Theater, Versprechen und Gefahr zugleich. Man konnte sie sichtbar machen, aber noch nicht vollständig beherrschen. Genau das zog mich an. Ich spürte, dass hier eine Kraft lag, die größer war als Dampf, größer als Muskelarbeit, größer als das, was die alte Welt bisher getragen hatte. Doch mein Weg war nicht geradlinig. Im Jahr 1873, nach dem Schulabschluss in Karlovac, kehrte ich nach Gospic zurück und erkrankte schwer an Cholera. Monatelang war mein Leben unsicher. Ich lag geschwächt, zwischen Fieber und Tod, und mein Vater, der sich für mich eigentlich eine geistliche Laufbahn wünschte, versprach mir schließlich, ich dürfe Technik studieren, wenn ich überlebte. Dieses Versprechen war für mich mehr als Trost. Es war ein Auftrag. Ich überlebte. 1875 begann ich mein Studium am Polytechnikum in Graz. Dort begegnete ich den Maschinen der modernen Welt nicht mehr nur als Zuschauer, sondern als angehender Ingenieur. Ich arbeitete zunächst mit ungeheurer Energie. Ich besuchte Vorlesungen, rechnete, las, lernte Sprachen und vertiefte mich in Mechanik und Elektrotechnik. Besonders beschäftigte mich die Gramme-Maschine, eine damals wichtige Gleichstrommaschine. Sie funktionierte, aber sie störte mich. Ihre Funken am Kommutator wirkten auf mich wie ein Fehler der Natur, wie ein Zeichen, dass die Lösung noch nicht gefunden war. Ich begann zu zweifeln, nicht an der Elektrizität, sondern an der Art, wie man sie nutzte. Warum musste Strom in einer Maschine ständig umgeschaltet werden? Warum mussten Kontakte funken, verschleißen und Energie verschwenden? Ich stellte mir einen Motor vor, der glatter arbeitete, ohne dieses kratzende, unvollkommene Prinzip. Meine Professoren hielten solche Gedanken für kühn, vielleicht für unmöglich. Aber in mir setzte sich eine Idee fest. Es musste einen Weg geben, elektrische Kraft durch wechselnde Ströme so zu ordnen, dass Bewegung fast von selbst entstand. Noch hatte ich den Schlüssel nicht. Noch fehlte mir das rotierende Magnetfeld. Doch in Graz begann der innere Kampf, der mich später nach Budapest, Paris und Amerika führen sollte. Ich war kein fertiger Erfinder. Ich war ein junger Mann mit einem überreizten Geist, großen Begabungen, gefährlichem Ehrgeiz und einer Frage, die mich nicht mehr losließ. Wie bringt man unsichtbare Kraft dazu, sich vollkommen zu drehen? Nach Graz führte mein Weg nicht sofort nach oben. Mein Studium blieb unvollendet, mein Leben wurde unruhig und in den Jahren um 1880 suchte ich nach Richtung. Ich ging nach Prag, besuchte Vorlesungen, las, lernte, aber ein klarer Abschluss entstand nicht. In mir arbeiteten Ideen, doch nach außen sah es oft nach Scheitern aus. Ich war ehrgeizig, aber nicht geordnet. Ich war begabt, aber noch ohne Platz in der Welt. 1881 kam ich nach Budapest. Die Stadt war damals ein wachsender, moderner Ort innerhalb der Donaumonarchie, voller Technik, Handel, Verkehr und neuer Möglichkeiten. Ich erhielt Arbeit bei einer Telegrafengesellschaft, die später mit dem Telefonwesen verbunden war. Es war eine Zeit, in der Nachrichten schneller wurden, Stimmen über Leitungen wanderten und Elektrizität langsam aus den Laboren in das Leben der Menschen trat. Für mich war Budapest mehr als eine Arbeitsstation. Es wurde der Ort, an dem sich eine Idee, die jahrelang in mir gegärt hatte, plötzlich formte. Zunächst aber brach ich beinahe zusammen. Ich arbeitete viel, dachte ununterbrochen und litt unter einer extremen nervlichen Überreizung. Geräusche, Licht, Berührungen, selbst das Ticken einer Uhr konnten mich quälen. Meine Sinne waren nicht stumpf, sondern gefährlich scharf. Später beschrieb ich, wie ich Dinge hörte, die anderen entgingen, und wie mein Geist Bilder mit fast schmerzhafter Klarheit erzeugte. Was wie Krankheit wirkte, war zugleich Teil meiner Begabung. Aber damals war es bedrohlich. Ein Freund, Antal Shigeti, half mir in dieser Zeit. Wir gingen spazieren, oft im Stadtpark. Bewegung beruhigte meinen Geist. Eines Tages, im Jahr 1882, kam der Augenblick, der mein Leben veränderte. Ich rezitierte Verse aus Goethes Faust, als plötzlich das Bild vor mir stand. Ein Motor, der nicht auf Funken, Bürsten und Kommutatoren angewiesen war, sondern auf einem rotierenden Magnetfeld. Ich sah ihn nicht undeutlich, ich sah ihn vollständig. In Gedanken zeichnete ich ihn mit einem Stock in den Sand. Das Entscheidende war einfach und revolutionär zugleich. Mehrere Wechselströme, zeitlich gegeneinander verschoben, konnten ein Magnetfeld erzeugen, das sich drehte. Dieses Drehfeld konnte einen Rotor mitnehmen und so Bewegung schaffen. Kein mechanisches Umschalten, kein ständiges Funken, kein grober Zwang. Die Elektrizität selbst sollte den Rhythmus liefern. Damit war die Grundlage des Mehrphasen-Wechselstromsystems gefunden. In diesem Moment wurde aus einer Ahnung ein Prinzip. Noch hatte ich kein Geld, keine Werkstatt, keine Fabrik und keine mächtigen Unterstützer. Aber ich hatte etwas, das stärker war als Besitz. Eine innere Gewissheit. Ich wusste, dass diese Idee Maschinen verändern konnte. Ich wusste auch, dass die Welt sie nicht sofort verstehen würde. Budapest gab mir also nicht Ruhm, sondern Richtung. Von dort führte mein Weg weiter nach Paris, zu Edison Technik, zu harten Arbeitsjahren und schließlich über den Atlantik. Doch der eigentliche Motor meines Lebens begann in Budapest zu laufen. Unsichtbar, lautlos und in vollkommener Drehung. Nach Budapest führte mich der nächste Schritt im Jahr 1882 nach Paris. Die Stadt war nicht nur Hauptstadt Frankreichs, sie war ein Schauplatz der neuen technischen Welt. Straßen wurden heller, Fabriken lauter, Bahnhöfe größer und überall sprach man von Fortschritt. Ich erhielt eine Stelle bei der Continental Edison Company, einer europäischen Tochter des Edison-Systems. Damit kam ich erstmals direkt in jene industrielle Ordnung, die elektrische Beleuchtung nicht mehr als Vorführung, sondern als Geschäft verstand. Meine Aufgabe war praktisch und hart. Ich installierte Anlagen, reparierte Dynamos, suchte Fehler, verbesserte Maschinen und wurde dorthin geschickt, wo etwas nicht funktionierte. In Paris, Straßburg und anderen Orten lernte ich, dass eine Erfindung nur dann zählt, wenn sie im Alltag besteht. In Hitze, Staub, Lärm, Zeitdruck und unter den Augen zahlender Kunden. Diese Jahre machten mich nicht berühmt, aber sie gaben mir Erfahrung. Ich sah, wie Gleichstromnetze aufgebaut wurden, wo ihre Stärken lagen und wo ihre Grenzen begannen. Das Edison-System beruhte auf Gleichstrom. Für einzelne Gebäude und kleinere Bezirke war es brauchbar, doch über größere Entfernungen verlor es an Kraft und wurde teuer. Ich dachte weiter an mein eigenes Prinzip. Wechselstrom, mehrere Phasen, ein rotierendes Magnetfeld, ein Motor ohne funkenwerfenden Kommutator. In Straßburg baute ich 1883 ein erstes Modell meines Induktionsmotors. Es lief. Für mich war das ein Beweis. Für die Welt war es noch fast nichts, denn ein laufendes Modell ohne Kapital, Patente und mächtige Verbündete verändert keine Industrie. Trotzdem wuchs mein Ruf innerhalb der Firma. Ich galt als Mann, der schwierige technische Probleme lösen konnte. Charles Batchelor, ein enger Mitarbeiter Thomas Edisons, bemerkte meine Fähigkeiten. Als sich die Möglichkeit ergab, nach Amerika zu gehen, wurde sie für mich zur Entscheidung über mein ganzes Leben. Europa hatte mir Bildung, Sprache und die erste Form meiner Idee gegeben. Amerika versprach Größe, Kapital, Fabriken und einen Markt, der technische Träume schneller verschlingen, aber auch schneller belohnen konnte. Im Jahr 1884 bestieg ich ein Schiff nach New York. Die Überfahrt verlief unglücklich. Ich verlor einen großen Teil meines Gepäcks und kam mit wenig Geld an. Oft wird erzählt, ich hätte nur wenige Cent in der Tasche gehabt, einige Gedichte und ein Empfehlungsschreiben von Batchelor an Edison. Der berühmte Satz darin soll gelautet haben, er kenne zwei große Männer, Edison und den jungen Mann, der dieses Schreiben bringe. Ob jedes Wort genauso viel, ist weniger wichtig als die Bedeutung. Ich kam nicht als Tourist. Ich kam als Bittsteller, Techniker und Erfinder. New York empfing mich im Juni 1884 mit Schmutz, Lärm, Geschwindigkeit und elektrischer Spannung. Edison war dort bereits ein Name von gewaltiger Kraft. Ich aber trug eine andere Zukunft im Kopf. Noch stand ich am Anfang, fast mittellos und unbekannt. Doch der Atlantik lag hinter mir und vor mir begann der Kampf um den Strom. Aus der europäischen Lehrzeit wurde nun amerikanische Wirklichkeit. Was bisher Gedanke, Modell und Hoffnung gewesen war, musste sich ab jetzt gegen Geld, Macht, Patente und Misstrauen behaupten. Als ich im Juni 1884 in New York ankam, war Thomas Alva Edison bereits eine lebende Legende. Er stand für elektrisches Licht, für Werkstätten voller Arbeiter, für Patente, Zeitungen und das amerikanische Versprechen, dass ein Mann mit genügend Willen die Nacht vertreiben konnte. Ich bewunderte ihn. Zugleich spürte ich von Anfang an, dass wir aus verschiedenen Welten kamen. Edison erfand durch Versuch, Wiederholung und Zähigkeit. Ich erfand zuerst im Kopf. Ich begann bei den Edison Machine Works. Die Arbeit war hart, oft schmutzig und selten romantisch. Generatoren mussten laufen, Beleuchtungsanlagen mussten funktionieren, Kunden wollten Ergebnisse, keine Visionen. Ich reparierte Maschinen, verbesserte Konstruktionen und arbeitete Nächte durch. New York war laut, überfüllt und rücksichtslos. Doch für einen jungen Einwanderer ohne Vermögen war diese Stadt auch ein Prüfstand. Wer hier bestehen wollte, musste mehr liefern als schöne Gedanken. Der wichtigste Unterschied zwischen Edison und mir war nicht nur Temperament. Es war der Strom selbst. Edison setzte auf Gleichstrom. Dieses System hatte bewiesen, dass elektrische Beleuchtung möglich war. Aber es hatte technische Grenzen. Gleichstrom ließ sich damals nur schwer über weite Strecken wirtschaftlich übertragen. Man brauchte viele Kraftwerke in der Nähe der Verbraucher. Ich dachte an Wechselstrom, an höhere Spannungen, Transformatoren und ein Netz, das Energie über große Entfernungen tragen konnte. Für Edison war das gefährlich, unpraktisch oder geschäftlich unerwünscht. Für mich war es die Zukunft. Oft wird erzählt, Edison habe mir $50,000 versprochen, wenn ich seine Maschinen verbessere, und später gesagt, ich verstünde keinen amerikanischen Humor. Ob dieser Satz genau so viel, bleibt umstritten. Sicher ist, ich fühlte mich nicht angemessen bezahlt und nicht verstanden. Nach kurzer Zeit verließ ich Edisons Unternehmen. Der Bruch war mehr als ein Streit zwischen zwei Männern. Er wurde später zum Symbol zweier technischer Ordnungen. Gleichstrom gegen Wechselstrom, Werkstatt gegen Vision, bestehendes Geschäft gegen neues System. Nach meinem Abschied begann eine schwere Phase. 1885 gründete ich zwar eine eigene Firma, die Tesla Electric Light and Manufacturing Company, doch die Investoren interessierten sich vor allem für Bogenlampen und weniger für meinen Wechselstrommotor. Ich erhielt Patente, aber verlor die Kontrolle über manche Ergebnisse meiner Arbeit. Zeitweise musste ich körperlich schwer arbeiten, sogar Gräben ausheben. Für einen Mann, der elektrische Systeme im Kopf entwarf, war das demütigend. Aber es brach mich nicht. Gerade diese Jahre zeigten, dass eine Idee allein nicht genügt. Sie braucht Geld, Schutzrechte, Verbündete und den richtigen Augenblick. Edison hatte ein Imperium. Ich hatte eine Theorie, ein Gedächtnis voller Maschinen und eine Überzeugung, die stärker wurde, je mehr Widerstand ich spürte. 1887 fand ich neue Unterstützer und gründete die Tesla Electric Company. Nun konnte ich endlich an dem arbeiten, was mich seit Graz und Budapest verfolgte: dem Wechselstrommotor und dem Mehrphasensystem. Der offene Kampf um die elektrische Zukunft begann erst jetzt. Nicht im Labor allein, sondern vor Investoren, Ingenieuren, Zeitungen und einer Öffentlichkeit, die bald lernen sollte, dass Strom nicht nur Licht bedeutete, sondern Macht. 1887 bekam meine Arbeit endlich wieder festen Boden. Nach den schweren Monaten, in denen ich zeitweise körperliche Arbeit annehmen musste, fand ich neue Unterstützer und gründete in New York die Tesla Electric Company. Diesmal sollte es nicht um fremde Maschinen gehen, nicht um bloße Reparaturen und nicht um Lampen, die andere schnell verkaufen wollten. Diesmal ging es um mein eigenes System. Wechselstrom, mehrere Phasen, ein rotierendes Magnetfeld und ein Motor, der ohne Kommutator laufen konnte. In meiner Werkstatt an der Liberty Street entstanden die Modelle, die ich jahrelang im Kopf getragen hatte. Der Induktionsmotor war für mich nie nur eine einzelne Maschine. Er war Teil eines größeren Gedankens. Strom sollte erzeugt, transformiert, über weite Strecken transportiert und am Ende in Licht, Kraft und Bewegung verwandelt werden. Gleichstrom konnte nützlich sein, doch er blieb begrenzt. Wechselstrom ließ sich mit Transformatoren auf hohe Spannung bringen und später wieder herabsetzen. Genau darin lag der Schlüssel für ein modernes Stromnetz. 1888 reichte ich wichtige Patente ein. Im Mai desselben Jahres stellte ich mein Mehrphasensystem vor dem American Institute of Electrical Engineers vor. Ich sprach nicht nur über Theorie. Ich zeigte, dass elektrische Ströme, zeitlich gegeneinander verschoben, ein Drehfeld erzeugen konnten. Dieses Drehfeld brachte einen Rotor in Bewegung, ohne Funken, ohne Bürsten, ohne mechanisches Umschalten. Für viele Ingenieure war das ein entscheidender Moment. Sie sahen, dass Wechselstrom nicht nur Lampen versorgen konnte, sondern Motoren, Fabriken, Straßenbahnen und ganze Städte. Der Mann, der die Bedeutung meiner Arbeit erkannte, war George Westinghouse. Er war Unternehmer, Erfinder und durch seine Druckluftbremse im Eisenbahnwesen bereits bekannt. Westinghouse suchte nach einem Weg, Edisons Gleichstromsystem herauszufordern. Meine Patente gaben ihm genau diese Möglichkeit. 1888 kaufte er Rechte an meinem Wechselstromsystem und holte mich zeitweise als Berater nach Pittsburgh. Damit bekam meine Idee industrielle Kraft. Doch mit dem Erfolg kam der Widerstand. Edison und seine Verbündeten warnten vor Wechselstrom. Sie stellten ihn als tödlich, unkontrollierbar und gefährlich dar. Zeitungen griffen das Thema auf. Öffentliche Vorführungen sollten Angst erzeugen. Auch die Einführung des elektrischen Stuhls wurde mit Wechselstrom verbunden. Dieser sogenannte Stromkrieg war kein reiner Streit unter Erfindern. Es ging um Märkte, Patente, Investoren, Städte, Kraftwerke und Vertrauen. Ich hielt trotzdem an meinem Prinzip fest. Jede große Technik kann gefährlich sein, wenn sie falsch verwendet wird. Aber Gefahr allein entscheidet nicht über Wert. Entscheidend ist, ob eine Technik beherrschbar, leistungsfähig und nützlich ist. Wechselstrom war genau das. Er konnte Energie dorthin bringen, wo Menschen lebten und arbeiteten, auch wenn das Kraftwerk weit entfernt stand. Der Sieg war keineswegs sicher. Generatoren, Transformatoren, Leitungen, Motoren, Verträge mit Städten und Fabriken, alles kostete Geld. Westinghouse riskierte viel, und ich musste lernen, dass selbst die beste Erfindung vom Kapital abhängig bleibt. Anfang der 1890er Jahre aber wurde deutlich, dass mein System die Zukunft tragen konnte. Der endgültige Beweis wartete bereits in Chicago und an den Niagara-Fällen. Im Jahr 1893 bekam mein Wechselstromsystem eine Bühne, wie sie größer kaum sein konnte. Die Weltausstellung in Chicago. Offiziell hieß sie World's Columbian Exposition und erinnerte an die Ankunft von Christoph Kolumbus in Amerika 400 Jahre zuvor. Millionen Menschen kamen in die Stadt. Sie sahen Pavillons, Maschinen, neue Verkehrsmittel, Architektur und eine Zukunft, die plötzlich nicht mehr fern wirkte. Für Westinghouse und für mich wurde Chicago zur entscheidenden Gelegenheit. Der Auftrag zur elektrischen Beleuchtung der Ausstellung war hart umkämpft. Edison und General Electric standen für das bekannte Gleichstromsystem. Westinghouse trat mit Wechselstrom an. Als Westinghouse den Auftrag erhielt, war das ein gewaltiger Schritt. Eine ganze Ausstellung sollte mit Wechselstrom erhellt werden, öffentlich, sichtbar und vor den Augen der Welt. Was meine Gegner als gefährlich dargestellt hatten, musste nun zuverlässig funktionieren. Als die Lichter in Chicago brannten, war das mehr als ein technisches Schauspiel. Es war ein Zeichen. Die sogenannte White City, die weiße Stadt der Ausstellung, leuchtete nachts in einem Glanz, den viele Besucher nie zuvor gesehen hatten. Elektrisches Licht wurde nicht mehr als Kuriosität wahrgenommen, sondern als Versprechen einer neuen Zivilisation. Ich zeigte dort auch Experimente mit Hochfrequenzstrom, Leuchtröhren und drahtlos wirkenden Effekten. Für manche war es beinahe Zauberei. Für mich war es der Versuch, die Menschen an eine größere elektrische Zukunft heranzuführen. Chicago bewies, dass Wechselstrom nicht nur in Patentschriften und Vorträgen existierte. Er konnte ein Großereignis versorgen. Er konnte sicher betrieben werden. Er konnte Licht in riesigem Maßstab liefern. Für die Öffentlichkeit war das wichtig. Für Investoren war es noch wichtiger. Nach Chicago lautete die Frage nicht mehr, ob Wechselstrom funktioniert. Die Frage lautete, wie schnell man ihn ausbauen konnte. Der nächste große Beweis wartete an den Niagara-Fällen. Seit Jahrzehnten hatten Ingenieure und Unternehmer davon geträumt, die gewaltige Kraft dieses Wassers nutzbar zu machen. Doch Wasserkraft war nur dann wirklich wertvoll, wenn man die erzeugte Energie über größere Entfernungen transportieren konnte. Genau dafür war mein System geschaffen. 1893 erhielt Westinghouse den Auftrag, Generatoren für das Kraftwerk Niagara zu liefern. Mein Mehrphasensystem wurde damit Teil eines der bedeutendsten Energieprojekte der Zeit. 1895 gingen die ersten Generatoren in Betrieb. 1896 wurde Strom nach Buffalo übertragen, rund 40 Kilometer entfernt. Das war ein Wendepunkt. Ein Wasserfall wurde zur Energiequelle einer Stadt. Naturkraft wurde in elektrische Leistung verwandelt, transportiert und nutzbar gemacht. Was ich Jahre zuvor in Budapest als inneres Bild gesehen hatte, stand nun in Stahl, Kupfer und rotierenden Maschinen vor der Welt. Niagara machte meinen Namen berühmt, doch der Ruhm war kompliziert. Westinghouse baute, finanzierte und kämpfte. Andere Firmen produzierten, verkauften und verdienten. Ich hatte die grundlegenden Ideen und Patente geliefert, aber ich war kein Industriemagnat. Trotzdem war der Sieg unübersehbar. Nach Chicago und Niagara war Wechselstrom nicht mehr Zukunftsmusik. Er war Infrastruktur. Er war Licht in Städten, Kraft in Fabriken und der Anfang jener Stromwelt, in der die Menschheit bis heute lebt. Nach Chicago und Niagara hätte ich mich zufrieden zurücklehnen können. Mein Wechselstromsystem hatte sich bewiesen, mein Name war bekannt und viele hielten mich für einen Sieger im Kampf um die elektrische Zukunft. Doch Zufriedenheit war nie meine Stärke. Wenn eine Frage gelöst war, tauchte dahinter sofort die nächste auf. Ich wollte nicht nur Strom verteilen, ich wollte verstehen, ob Energie, Signale und vielleicht ganze Nachrichten ohne Drähte durch Raum und Erde wandern konnten. In den 1890er Jahren arbeitete ich in New York mit Hochfrequenzströmen, Resonanz, Spulen und sehr hohen Spannungen. Die Tesla-Spule wurde zu einem meiner bekanntesten Geräte. Mit ihr konnte ich elektrische Entladungen erzeugen, die für Besucher wie Wunder wirkten. Funken sprangen durch die Luft, Glasröhren leuchteten ohne sichtbare Verbindung und die Dunkelheit füllte sich mit bläulichem Licht. Viele sahen darin eine Vorführung. Für mich war es Forschung. Ich suchte nach den Gesetzen, mit denen sich Energie über bisher unvorstellbare Wege bewegen ließ. 1893 sprach ich öffentlich über drahtlose Übertragung und über Möglichkeiten, Signale ohne Leitungen zu senden. Ich dachte an Kommunikation, an Steuerung, an Schiffe, Maschinen und Nachrichten, die nicht mehr an Kabel gebunden sein sollten. Später wurden andere Namen mit dem Radio berühmter, besonders Guglielmo Marconi. Doch ich war überzeugt, dass meine Arbeiten an Hochfrequenz, abgestimmten Schwingkreisen und Resonanz zu den Grundlagen dieser neuen Welt gehörten. 1898 führte ich im Madison Square Garden ein ferngesteuertes Boot vor. Es bewegte sich auf Befehl, ohne sichtbare Verbindung. Die Zuschauer staunten, manche glaubten an einen Trick, andere an Gedankenübertragung. Ich nannte es Teleautomaton. Für mich war dieses Boot mehr als ein Spielzeug. Es war der Hinweis auf eine Zukunft automatischer Maschinen, die Befehle empfangen und ausführen konnten. Heute würde man vielleicht von Robotik oder Fernsteuerung sprechen. Damals war es fast unbegreiflich. Im Jahr 1899 ging ich nach Colorado Springs. Dort fand ich Platz, trockene Luft und die Freiheit, Experimente zu wagen, die in New York zu gefährlich gewesen wären. Ich baute eine Versuchsstation mit hohen Masten, mächtigen Spulen und Entladungen, die durch den Raum schlugen. Künstliche Blitze von mehreren Metern Länge krachten in der Halle. Ich untersuchte stehende Wellen, Erdströme, Resonanz und die Frage, ob die Erde selbst als Leiter oder Schwingkörper dienen konnte. In Colorado Springs glaubte ich, Signale aus weiter Ferne empfangen zu haben. Später wurde manches davon bezweifelt. Vielleicht waren es natürliche Störungen, vielleicht atmosphärische Entladungen, vielleicht Irrtümer. Aber mein Ziel blieb klar. Ich stellte mir ein weltweites drahtloses System vor, das Nachrichten, Sprache, Bilder und vielleicht auch Energie über große Entfernungen übertragen sollte. Ich dachte nicht klein. Genau das war meine Stärke und meine Gefahr. Ich sah Möglichkeiten früher als andere, aber ich unterschätzte oft, wie viel Geld, Geduld und praktische Begrenzung zwischen einer Vision und ihrer Verwirklichung liegen. In diesen Jahren stand ich zwischen Wissenschaft, Schauspiel und Traum. Hinter jedem Blitz sah ich keinen Abschluss, sondern eine Tür. Nach Colorado Springs glaubte ich stärker denn je, dass ein weltweites drahtloses System möglich war. Ich wollte nicht nur einzelne Funksignale senden, mein Ziel war größer. Nachrichten, Sprache, Börsenkurse, Bilder und vielleicht sogar elektrische Energie sollten ohne Kabel über weite Entfernungen übertragen werden. Ich dachte an eine vernetzte Erde, lange bevor die meisten Menschen überhaupt ein Telefon besaßen. Für mich war das keine Fantasie, sondern die nächste logische Stufe der Elektrizität. Um diesen Plan zu verwirklichen, brauchte ich Geld. Im Jahr 1900 gewann ich den mächtigen Bankier J.P. Morgan als Geldgeber. Morgan investierte in mein Projekt, aber seine Vorstellung war nüchterner als meine. Er dachte an drahtlose Nachrichtenübertragung, an ein Geschäft, das sich kontrollieren und bezahlen ließ. Ich dachte an ein weltweites System, das viel weiter reichen sollte. Schon darin lag ein gefährlicher Unterschied. Ein Erfinder kann vom Ganzen träumen. Ein Finanzier fragt, wo der Gewinn entsteht. Auf Long Island bei Shoreham begann ich mit dem Bau meiner großen Versuchsanlage Wardenclyffe. Der Architekt Stanford White entwarf das Laborgebäude. Daneben erhob sich ein hoher Turm mit einer großen Kuppel. Für Außenstehende wirkte die Anlage geheimnisvoll, fast wie ein Denkmal aus einer kommenden Zeit. Für mich war sie ein Werkzeug. Ich wollte die Erde und die Atmosphäre als Teil eines elektrischen Übertragungssystems nutzen. Alles, was ich in New York und Colorado Springs gelernt hatte, sollte hier zusammenkommen. Doch Wardenclyffe verschlang Geld, Maschinen, Gebäude, Personal, Materialien und immer neue technische Anpassungen kosteten mehr, als ursprünglich geplant war. Gleichzeitig veränderte sich die Welt des Funkwesens schnell. Guglielmo Marconi meldete Erfolge. 1901 gelang ihm die Übertragung eines Funksignals über den Atlantik, zumindest nach damaliger Darstellung. Investoren und Zeitungen sahen plötzlich in Marconi den Mann der drahtlosen Zukunft. Ich war überzeugt, dass seine Technik auf Grundlagen beruhte, die auch aus meinen Arbeiten stammten. Aber Überzeugung bezahlt keine Rechnungen. Ich bat Morgan um weiteres Geld, Ich erklärte ihm, dass Wardenclyffe mehr könne als bloße Telegrafie. Genau das machte ihn vorsichtig. Wenn Energie oder Nachrichten frei und drahtlos übertragen würden, wie sollte man sie abrechnen? Wie sollte man daraus ein kontrollierbares Geschäft machen? Morgan verlor das Interesse. Ohne seine Unterstützung geriet das Projekt ins Stocken. Der Turm stand da, groß und unvollendet, ein sichtbares Zeichen meiner Hoffnung und meiner Schwäche. In den folgenden Jahren wurden meine finanziellen Probleme immer schwerer. Ich hatte viele Patente, viele Ideen und einen berühmten Namen, aber immer weniger Macht über die Industrie, die aus elektrischen Erfindungen ein Geschäft machte. Wardenclyffe wurde nicht zu dem Weltsystem, das ich mir vorgestellt hatte. 1916 wurde der Turm abgerissen, auch um Schulden zu begleichen. Für mich war das mehr als der Verlust eines Bauwerks. Es war der Einsturz eines Traums. Ich blieb erfinderisch, aber nach Wardenclyffe veränderte sich mein Platz in der Welt. Die Zeitungen interessierten sich noch für mich, oft wegen kühner Ankündigungen. Doch die großen Firmen, das Kapital und die technische Entwicklung bewegten sich ohne mich weiter. Ich hatte die moderne Stromwelt mitgeformt, aber ich konnte nicht verhindern, dass meine größte Vision unvollendet blieb. Nach Wardenclyffe wurde mein Leben stiller, aber nicht leer. Ich lebte weiter in New York, wechselte Hotels, arbeitete an neuen Ideen und gab Interviews, in denen ich von kommenden Maschinen, drahtloser Energie, Strahlen, Kommunikation und einer technischen Zukunft sprach, die viele kaum begreifen konnten. Manche hörten mir ehrfürchtig zu, andere hielten mich für einen Mann von gestern, der sich in zu großen Träumen verloren hatte. Ich erhielt weiter Anerkennung. 1917 bekam ich die Edison-Medaille des American Institute of Electrical Engineers. Es war eine hohe Auszeichnung, fast ironisch benannt, nach jenem Mann, mit dem mein Name so oft im Streit verbunden wurde. Doch Orden ändern wenig, wenn Geld fehlt. Meine großen Einnahmen aus früheren Jahren waren verschwunden. Ich hatte Patente verkauft, Rechte abgegeben, Prozesse geführt, Projekte verloren. Ich war berühmt, aber nicht reich. In meinen späteren Jahren lebte ich zurückgezogen. Ich achtete streng auf Gewohnheiten, Zahlen, Reinlichkeit und Rituale. Ich mied vieles, was anderen Menschen selbstverständlich war, und fand Trost in Ordnung, Gedanken und in der Nähe von Tauben. Besonders eine weiße Taube bedeutete mir viel. Für Außenstehende wirkte das sonderbar. Für mich war es vielleicht ein letzter Rest von Zuneigung in einem Leben, das immer stärker von Arbeit, Verlust und Abstand geprägt war. Die Welt veränderte sich weiter. Elektrisches Licht wurde selbstverständlich. Fabriken, Bahnen, Haushalte und Städte lebten von Systemen, die auf Wechselstrom beruhten. Radio breitete sich aus, Maschinen wurden schneller, Nachrichten wanderten weiter und die Menschheit trat in ein elektrisches Jahrhundert ein. Vieles davon trug Spuren meiner Arbeit, auch wenn mein Name nicht immer dort stand, wo er hätte stehen können. Am 7. Januar 1943 starb ich im Hotel New Yorker in Manhattan. Ich war 86 Jahre alt. Kurz danach, mitten im Zweiten Weltkrieg, beschlagnahmten amerikanische Behörden Teile meiner Unterlagen, weil man wissen wollte, ob sich darin militärisch wichtige Erfindungen befanden. Auch nach meinem Tod blieb also diese Frage: War ich ein gescheiterter Träumer, ein gefährlicher Visionär oder einer der Männer, die die moderne Welt möglich gemacht hatten? Heute ist die Antwort klarer. Ohne Wechselstromsystem, Induktionsmotor, Hochspannungsexperimente, Funkideen und Fernsteuerung wäre die Geschichte der Technik anders verlaufen. Ich habe mich geirrt, übertrieben und manches nie vollendet. Aber ich habe weiter gesehen, als meine Zeit bequem ertragen konnte. Mein Leben begann in einer Gewitternacht in Smiljan und endete in einem Hotelzimmer in New York. Dazwischen lagen Blitze, Maschinen, Ruhm, Armut, Triumph und Einsamkeit. Wenn ich ein Vermächtnis hinterlasse, dann dieses. Zukunft entsteht zuerst im Kopf eines Menschen, der sich weigert, die Grenzen seiner Gegenwart für endgültig zu halten. Und vielleicht passt zu meinem Leben jener Satz, der mir zugeschrieben wird: Die Gegenwart gehört Ihnen. Die Zukunft, für die ich wirklich gearbeitet habe, gehört mir. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Wenn du noch tiefer in Nikola Teslas Leben eintauchen willst, findest du in den Shownotes 3 passende Empfehlungen. Seine Autobiografie »Meine Erfindungen«, eine ausführliche Biografie über Tesla als Erfinder des elektrischen Zeitalters und als kleines Extra ein Nikola Tesla Puzzle. Die Links findest du direkt in den Shownotes.